SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Er war wohl noch in ihr gewesen, als der Schlaf ihn überkommen hatte. Konnte es sein, dass sie die Nacht durchgeschlafen hatten? Er sah auf seinen Wecker. 7:15. Morgens oder abends? Ihm würde es nichts ausmachen, aber was würde Alice sagen, wenn es schon Tag war? Würde Madame Laure wohl Alarm schlagen, wenn sie merkte, dass Alice nicht in ihrem eigenen Bett geschlafen hatte? Aber nein, keine Sorge. Der Streifenhimmel, den man durch Schlafzimmerfenster sah, war taubengrau und rosa. Ein Abendhimmel. Er lag auf dem Rücken, jeder Muskel entspannt. Alices Kopf ruhte an seiner Schulter, ihr Arm quer über seiner Brust. Ihre Beine hielten seine Beine gefangen. Ihre feuchten Schamlippen spürte er an seinem Schenkel. Kein Grund, sie zu wecken. Von Zeit zu Zeit murmelte und seufzte sie. Und ihre Umarmung wurde enger. Einmal kicherte sie leise. Lächelnd strich er ihr übers Haar und über den Arm und schlief wieder ein. »Das war so schön, Lieber. Ich fühle mich rundum wohl. Danke«, flüsterte sie. Hatten ihn die geflüsterten Worte geweckt oder die Feder, mit der sie ihn an der Nase kitzelte? Wo konnte sie die Feder gefunden haben? Natürlich, manchmal quollen sie aus der Daunendecke, und sie hatte eine herausgezupft. Sie schob die Decke weg, setzte sich auf und knipste die Lampe an ihrer Bettseite an, und zum ersten Mal, den Augenblick, als er sie mit wilder Hast entkleidet hatte, könne man nicht mitrechnen, meinte er, sah er sie ganz nackt. Schimmernd weiße Haut, die sich glatt und samtig anfühlte, Brüste so klein, dass ihnen weder das Stillen noch die Zeit geschadet hatten, und vollkommen geformte Beine mit Füßen, die dringend eine Pediküre brauchten. Das Haardreieck, das war der einzige Teil von ihr, den er erforscht hatte, so glaubte er. Das Aroma haftete noch an seinen Händen und seinem Gesicht. Er setzte sich auf, sah sie an, ließ die Hände über ihren Rücken gleiten und kehrte dann zu ihren Brüsten zurück. Stumm schlang sie die Arme um ihn und erwartete seinen Kuss, während ihre rechte Hand nach unten wanderte, um seine Reaktion zu ertasten. Unverhofftes Glück. Als sie danach Seite an Seite lagen, erschöpft und einander bei der Hand haltend, sagte sie, sie habe Hunger. »Gehst du mit mir essen in dem schönen Restaurant im Parterre, oder findest du, ich bin nicht gut genug angezogen?« »Im Augenblick bist du das nicht«, antwortete er, »aber wenn du dich wieder anziehst, wirst du die bestgekleidete Frau dort sein.« »Alice, wie ist es zu diesem Wunder gekommen?« »Du hast mir zu viel Cognac gegeben, ich war benebelt.« Sein Glück verwandelte sich abrupt in Angst. »Das ist es gewesen? Ich, alter Bock, habe die Gelegenheit ausgenutzt.« »Du bist kein alter Bock«, erwiderte sie. »Du bist sehr nett und ich mag dich. Aber ich war sehr beschwipst. Wäre ich nüchtern gewesen, wäre es nicht passiert. Darum finde ich es so falsch. Ich wünschte, es wäre nichts passiert. Wärst du doch nicht hierher gekommen.« Er machte sie nicht darauf aufmerksam, dass sie sich gerade wieder geliebt hatten, nachdem die Wirkung des Cognacs, der ihr so zugesagt hatte, mit Sicherheit verflogen war. Stattdessen rief er kaum seiner Stimme mächtig im Restaurant an und bat um eine Reservierung, wartete dann, solange sie hinter verschlossener Tür im Bad war und bis sie sich im Schlafzimmer angekleidet hatte. Als sie fertig war, fragte sie, ob er sich nicht anziehen wolle. Den Ton ihrer Stimme fand er sonderbar kühl, an der Grenze zur Kälte. »Ja«, sagte er, »ich ziehe mich sofort an. Das Duschen kann warten.« Als er wieder aus dem Badezimmer herauskam, er hatte uriniert und sich Gesicht und Hände mit kaltem Wasser gewaschen, fand er sie im Wohnzimmer. Sie blätterte in dem New Yorker, den er am Tag zuvor bei W. H. Smith gekauft hatte. »Sollen wir gehen?«, fragte er mit rauer Stimme. Er trank einen Schluck Wasser aus einem der Gläser, die der Kellner auf dem Sofatisch abgestellt hatte, und versuchte möglichst so zu klingen wie bei ihrer Begegnung vor nicht allzu vielen Stunden. Liebenswürdig und zuvorkommend, merkte aber, dass sein Versuch wenig überzeugend war. »Wirst du dich jetzt über mich ärgern?«, antwortete sie mit einer Gegenfrage. »Hier ist es so gemütlich und so ruhig. Können wir nicht hier essen? Etwas, das man leicht servieren kann und das nicht lang dauert? Ich hatte wirklich nichts von all dem hier beabsichtigt.« Aber sicher, erklärte er. Um die Fassung zu wahren, schob er eine CD mit Klaviersonaten von Beethoven in das Gerät des Hotels, machte die Reservierung rückgängig, rief dann den Zimmerservice an und bestellte ein kaltes Abendessen mit einer Flasche guten Burgunder, den das Hotel nach seiner Einschätzung reichlich überteuert verkaufte. Er war voller Verdruss über sie und über sich. Warum hatte sie sich entschieden, ihm Verplanks schreckliche Geschichte bis in alle grausigen Einzelheiten zu erzählen? Warum die scheußliche Wahrheit überhaupt erzählen? Sie hätte ihn beruhigen können, etwa mit Notlügen von einem langen Kampf gegen den Krebs, der ihn erst arbeitsunfähig gemacht und dann getötet habe. Viele Leute wollten nicht, dass ihre Krankheit bekannt wurde. Eine Geschichte von der Sorte hätte Tims Wunsch entsprochen. Hatte sie nicht irgendwann gesagt, es sei ihm besonders wichtig gewesen, niemanden wissen zu lassen, dass er AIDS hatte? Und danach? Warum hatte sie ihn irregeführt? Sie musste wissen, wie viel Cognac sie vertrug. Alt genug war sie und sie war Französin, kein Dussel aus Dubuque. Natürlich war er erst recht dämlich gewesen. Er hatte diesen Bekenntnisstrom nicht abgebremst, ihr seinen Brandy überlassen und ihren Köder geschluckt. Auch er war alt genug, es besser zu wissen und sich nicht im Unmut, ja den Vorwürfen einer Frau auszusetzen, die eher ihn in die Irre geführt hatte als umgekehrt. Das letzte Mal hatte er sich als frischgebackener Sozius auf diese Weise zum Narren gemacht. Damals hatte er draußen an der Westküste Jurastudenten befragt, die sich um eine Stelle in seiner Firma bewarben und sich von einer Kandidatin zum Haschrauchen überreden lassen und halbnackt auf einem Futon einen Ringkampf mit ihr veranstaltet. Aber, großer Gott, das war gut 25 Jahre her und die Frau war nicht die Witwe eines Juniorpartners gewesen. Jetzt blieb ihnen nur noch an den Fingernägeln zu kauen, solange sie auf den Zimmerservice warteten. Wann das Bestellte kam, war nicht vorauszusehen. Unverschämt, wie viel Zeit diese blöden Araber oder Portugiesen in der Speisekammer brauchten, um 4 oder vielleicht 6 Scheiben kaltes Roastbeef zu schneiden, auf den Teller zu legen, ein paar Salatblätter und Cornichon dazu zu packen und die Weinflasche aus dem klimatisierten Schrank zu holen. Oder hatten sie den Wein unten im Keller gelagert? Wenn es so war, hat er einen fatalen Fehler gemacht, als er einen guten Wein bestellte. Die Zeit, die der Kellner brauchte, um von der Speisekammer bis zum Zimmer zu watscheln, kam noch hinzu. Mist! Sein Ärger drohte in kalte Wut umzuschlagen. Wie kam sie dazu, ihre Meinung zu ändern und auf einmal anderswo essen zu wollen? In der Minibar waren Gin und Wermut und kleine Flaschen Champagner. Er überließ ihr die Wahl und hörte aus ihrer Ablehnung die affektierte Wohlerzogenheit, mit der eine Schülerin in der Abschlussklasse von Miss Porters Pensionat auf einen unsittlichen Antrag reagiert. Tant pis, dein Pech, Kleine. Er mischte sich einen Martini, der so gediegen war wie das Crillon, reichte den Perrier, den sie sich nachträglich erbat, stellte ein Glas Macadamianüsse mitten auf den Sofatisch und ließ sich in den zu stark gepolsterten Sessel sinken. Die Beine gekreuzt, mit einem Gesichtsausdruck, den seine reizende Tochter als den des Hunnenschmidt bezeichnete. Meine Güte, woher hatte sie wohl die entzückende Idee, womöglich von ihrer wunderbaren Schwiegermutter? Widmete er sich seinem Martini und den Nüssen. Sein Sinieren wurde von einem Klopfen an der Tür unterbrochen. Dann kam der Kellner und rollte den Tisch ins Zimmer. Endlich konnten sie essen. Er probierte den Wein. Überteuert, aber besser, als er ihn in Erinnerung hatte. Mit grimmiger Befriedigung stellte er fest, dass Alice den Kellner nicht daran gehindert hatte, ihr Glas zu füllen. »Danke«, sagte er dem Kellner. »Sie brauchen nicht zu warten. Wir bedienen uns selbst, und ich rufe an, wenn es Zeit ist, den Tisch wegzuräumen.« Zu Alice gewendet, durch die Martinis und den Wein in besserer Stimmung, sagte er, »Endlich allein.« »Ich bin froh, dass es dir wieder besser geht«, erwiderte sie. »Besser? Nein, ich...« »Bin verwirrt und wütend auf mich«, erklärte er ihr. »Denken zu müssen, ich hätte dich ausgenutzt, missfällt mir. Wahr ist, dass du mich überwältigt hast. Als ich dir sagte, ich würde mich gerade in dich verlieben, war ich vollkommen ehrlich. Ich bin verliebt. Wirklich. Senile Schwärmerei. Du kannst mich albern nennen, hitzköpfig, unrealistisch, was du willst, aber passiert ist es. Wirklich und wahrhaftig.« »Ich habe mir deine Geschichte angehört, die trauriger ist als alles, was ich mir hätte vorstellen können. War es falsch, dass ich sie hören wollte? Ich habe dich meinen Cognac trinken lassen. Die Betonung liegt auf lassen. Aufgedrängt habe ich ihn dir sicher nicht. Und ich habe dir meine Zuneigung und Bewunderung dargeboten, vielleicht im falschen Moment, da du verwundbar warst. War das unfair? Was soll ich nun machen? Ich wünsche mir jedenfalls nicht, dass nichts passiert wäre. Dich zu lieben war ein Wunder. Der Gipfel des Glücks für mich. Ich fand es auch schön, sagte sie. Sehr schön. Dann gib mir nicht das Gefühl, ich hätte dir Unrecht getan. Sag nie wieder solche Sachen wie vor ein paar Minuten. So etwas nehme ich sehr schwer. Ich kann nicht anders. Es tut mir weh. Du magst 1000 Gründe haben, dich nicht von mir lieben zu lassen. Mein Alter steht sicherlich ganz oben auf der Liste, aber ich bin sehr gesund. Und ich würde alles tun, was in der Macht eines Mannes steht, um dir ein gutes Leben zu bieten, falls noch einmal ein Wunder geschieht und du damit einverstanden bist. Schmitti, sagte sie, dein Alter macht mir keine Angst. Und ich glaube, ich wäre auch in nüchternem Zustand mit dir ins Bett gegangen, nur wahrscheinlich nicht so schnell. Aber sprich nicht von Ehe, Dauer, Zukunft, nicht jetzt, noch nicht. Das ist einfach töricht. Wir sollten die Dinge auf uns zukommen lassen, eins nach dem anderen. Offenbar stimmt irgendetwas nicht mit mir, sagte sich Schmidt. Alles in allem hörte Alice sich jetzt an wie seine wunderbare 21-jährige Carrie, die ihm nach einem seiner wiederholten Heiratsanträge gesagt hatte, »Vergiss es!« Da war natürlich der Altersunterschied gewaltig gewesen. Mehr als 40 Jahre dazu kam, nach seiner Überzeugung noch wichtiger für Carrie, der Klassenunterschied. Dieses Kind des American Dream konnte den Abstand zwischen einer puerto-ricanischen Kellnerin und einem angejahrten millionenschweren Wasp nicht vergessen. Carrie mit ihrem erstaunlichen Gespür für Kastenzugehörigkeit, ihrer schwanengleichen Schönheit, ihren angeborenen exquisiten Manieren und der Sensibilität einer Prinzessin. Aber damals, als er solche Reden geführt hatte, lebten Carrie und er zusammen. Alice und er kannten einander kaum. »Leite mich an, Alice«, sagte er, »nimm hin, dass ich mich in dich verliebt habe. Erklär mir, wie ich der Deine werden und dich für mich gewinnen kann. Eine Möglichkeit ist, dass du nicht protestierst, wenn ich nach Hause gehe, sobald ich den Kaffee getrunken habe«, sagte sie und fügte hinzu, »nein, du musst mich nicht nach Hause bringen. Der Portier in der Lobby wird mir ein Taxi rufen. Oder vielleicht gehe ich auch zu Fuß, um wieder einen kühlen Kopf zu bekommen.« »Und morgen?«, fragte er. »Können wir mittags oder abends oder beide Male zusammen essen? Ich weiß nicht, ob ich dir erzählt habe, dass ich übermorgen nach New York fliegen muss. Mr. Mansour ruft. Ich muss an der Aufsichtsratssitzung der Stiftung teilnehmen, die für den Tag danach geplant ist.« »Schmitti«, lachte sie, »ich habe auch einen Job, wusstest du das nicht? Ich muss morgen im Büro sein.« Er hat es nicht gewusst. »Das konntest du auch nicht.« Am Mittag habe sie ein Arbeitsessen mit einem deutschen Autor. Sie arbeite als Lektorin in einem der berühmtesten französischen Verlage, erklärte ihm Alice kurz. Der zeitgenössische deutsche Roman sei ihr Spezialgebiet. Da sie in Bonn zur Schule gegangen sei, fühle sie sich in dieser Sprache ganz zu Hause und das habe ihr den Einstieg in das französische Verlagswesen erleichtert. Das Interesse an deutschen Romanciers sei groß und nur wenige Lektoren beherrschten Deutsch so gut wie sie oder seien zweisprachig mit Französisch und Englisch aufgewachsen. Vielleicht zurzeit kein einziger. Aber am Abend könne sie mit ihm essen, in ihre Wohnung. Dann stand sie auf und erwartete heiter lächelnd seinen Kuss. »À demain«, sagte sie, »um 8.«